Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Internationaler Fußball jetzt hier in Zusammenarbeit von meinsportradio.de und Cavanis Friseur. Das ist ein Fußballblog, der sich mit internationalem Fußball auseinandersetzt. Ein sehr großartiger Fußballblog übrigens. Solltet ihr unbedingt vorbeischauen. Und von den Kollegen ist jetzt der Sascha Felder bei uns. Hallo Sascha.
Hallo Internet.
Ja, und wir sprechen heute mal über den internationalen Fußball, blicken zurück auf die Champions League von gestern und vorgestern Abend. Da hat sich ja einiges getan und vor allen Dingen, Sascha, gestern im Duell Juventus gegen Monaco. Auch ein tolles Spiel in Monaco gewesen. Juventus setzt sich mit 2:0 durch, hat im Grunde damit eigentlich schon einen Fuß ja in der Finaltür. Die müssen sie nur noch jetzt aufhalten, dann im Rückspiel, in dem Gigi Buffon natürlich dann auch nochmal gerne über sich hinauswachsen will, um diesen Pokal endlich zu holen. Es wäre ja für ihn die absolute Vollendung, das hat er ja auch gesagt, einer langen und sehr erfolgreichen Karriere.
Ja, natürlich. Wobei, du sagtest jetzt irgendwie, dass er wieder über sich hinauswächst. Also generell fand ich seine Leistung gestern gar nicht so überkrass, wie sie gerne dargestellt wurde gestern teilweise. Dieser eine Schuss von Mbappé, ja gut, den muss er halt irgendwie halten. Also ich weiß nicht, ist jetzt meine Empfindung nach, aber so überkrass war er nur gestern auch nicht.
Ja gut, überkrass.
Also, weiß jetzt nicht, Buffon irgendwie schwälern sollte, in keinster Weise, ja, aber so krass fand ich ihn gestern auch nicht.
Aber in seiner Karriere natürlich schon einiges erreicht und schon große Paraden gezeigt. Übrigens die Parade gegen Radamel Falcao zum Beispiel, wo er ganz reaktionsschnell war. 19. Minute war das, glaube ich, nach dem Kopfball des Kolumbianers. Die war schon nicht schlecht. Also das halten nicht alle.
Ja, das stimmt. Okay, also ich hätte ihn zum Beispiel nicht gehalten, wo ich auch Torhüter bin. Das ist mich auch ganz schwer geworden.
Du bist aber auch noch keine 40.
Das stimmt, habe ich noch ein paar Jahre.
Ich darf das von daher sagen, ich bin fast in dem Alter von Gigi Buffon, aber das tut hier jetzt gerade nichts zur Sache. Aber das Spiel insgesamt war schon eine sehr unterhaltsame Partie und vor allen Dingen, ja, wieder typisch Juve.
Ja, also das Ding ist, Juve ist halt unglaublich schwierig zu spielen. Also es sind halt irgendwie alles 11 Maschinen, die alles tun, was Allegri ihnen vorgibt. Mhm. Und zusätzlich haben sie eben noch Spieler wie Pjanic, Dybala oder auch Dani Alves, die eben mit spielerischer Klasse nochmal den Unterschied ausmachen können und da eine enge Situation nochmal entscheiden können.
Und der Mann, der gestern den Unterschied machte, das war Gonzalo Higuain mit seinem Doppelpack. Der hat nämlich zweimal getroffen in der 29. und 59. Minute. Eigentlich in den Momenten so ein bisschen auch gegen den Spielverlauf, weil Monaco in den Momenten am Drücker war und eigentlich so zumindest optische Überlegenheit hatte. Aber auch das zeichnet natürlich eine Mannschaft aus. Und gerade auch Higuain, dem aber immer so der Makel anhaftete, dass er in wichtigen Spielen eigentlich gar nicht da ist. Gestern hat er mal wieder komplett das Gegenteil bewiesen.
Ja gut, aber das ist ja eigentlich auch noch so ein Vorteil, weil es meistens so auf internationaler Bühne, also jetzt im Interesse der Nationalmannschaft galt, also sprich argentinische Nationalmannschaft jetzt, gerade auch WM-Finale 2014, aber auf Club-Ebene hat Higuain eigentlich immer gezeigt, dass er zu jeder Zeit irgendwie seine Tore macht und auch immer Gefahr ausstrahlt und in wichtigen Situationen auch immer den Unterschied ausmachen kann, ja.
Das hat er gestern auch gemacht. Was hat denn insgesamt gestern aus deiner Sicht den Unterschied in diesem Spiel ausgemacht? Natürlich die Defensivlinie der Italiener?
Ja, natürlich. Also sie wurden von Max Allegri wieder sehr gut eingestellt. Also wenn man sieht, dass er mit Basali und Dani Alves im Prinzip zwei Rechtsverteidiger hat bringen lassen, die im Endeffekt so diese Achse aus Lemar, CDB und auch Mbappé, der oft nach links ausweicht als Stürmer, quasi kaltgestellt hat. Das ist eigentlich schon ein guter Kniff gewesen. Hätte sich natürlich auch anders entscheiden können, meinetwegen statt Berzai, Cuadrado oder Asamoah bringen können. Hat er aber nicht gemacht. Insofern ist eine Taktik sehr gut aufgegangen. Auch die Zentrale aus Marquisio und Pjanic hat sehr gut funktioniert. Also das Problem, was ja gegen Monaco immer ist, was er auch Man City bereits hatte und auch Borussia Dortmund, dass eben diese beiden Sechser, Fabinho und meist Bakayoko, die direkten Gegenspieler meist mannorientiert verteidigen und dadurch immer sehr guten Zugriff auf die Sechser bzw. Achter haben, hat man gestern sehr gut umgangen, indem eben Pjanic und auch Marquisio sich relativ nah an dieser defensiven Dreierkette, also der Aufbaudreierkette von Juventus orientiert haben und somit ein Stück weit auch diesen Zwischenlinienraum für einen zurückfallenden Dybala und auch Higuain geöffnet haben. Ja.
Das ist natürlich einer der Schachzüge der von Max Allegri, den hattest du schon angesprochen, den Trainer, der, den er sich natürlich überlegt hatte. Taktik Fuchs, Taktik Tüftler, ist er ja in Italien auch bekannt, hat ja da auch schon die Panchina d'Oro mehrfach gewonnen, die Auszeichnung für den besten Trainer, so zum Beispiel als er mit dem AC Milan schon mal Meister wurde 2011, hat ja jetzt sowohl mit Milan als auch mit Juve durchschlagenden Erfolg gehabt. In Milan damals, ja, auch Probleme gehabt mit Silvio Berlusconi am Ende, dass er eben auch mit der Finanzpolitik nicht mehr einverstanden war, dass er die Mannschaft nicht verstärken konnte. Bei Juventus ja anfangs auch mit finanziellen Gegebenheiten erstmal sich arrangieren müssen, aber der hat das Beste draus gemacht und diese Mannschaft, die ja von Antonio Conte schon hervorragend eingestellt war, eigentlich noch verbessert.
Ja, also Allegri ist halt, es ist so eine ganz gute Mischung aus guter Taktiker, also sehr guter Taktiker, und auch so dieses Moderate, was Ancelotti oftmals nachgesagt wird. Also der Mann ist eigentlich der perfekte Trainer für Juventus gewesen, nachdem halt Conte da war, der seinen Spielern sehr, sehr viel abverlangt hat, der sie immer zur Höchstleistung getrieben hat. Ist Allegri jetzt eher so dieser Moderate, der trotzdem immer versucht, auch so diese Spannung oben zu halten und auch seine Mannschaft taktisch quasi in jedem Spiel gut einstellt.
Und das hat er ja auch bei einigen Spielern auch hervorragend gemacht. Auch den ja anfangs etwas unglücklich in Turin agierenden Mario Mandzukic jetzt auf der linken Seite. Ja, mit einer neuen Position ausgestattet, aber auch das klappt hervorragend.
Ja, also gut, muss man natürlich dazu sagen, dass Mandzukic das bereits in Wolfsburg schon mal gespielt hat, diese linke Bahn. Aber trotzdem hat er jetzt auch einige Zeit lang nicht gespielt, wie er es auch angenommen hat und wie Allegri ihn da eingebunden hat auf der linken Seite. Also es ist schon sehr gut, ja. Mandzukic ist halt eine so eine Maschine, die eben alles macht für den Erfolg. Der auch, was der Trainer ihm vorgibt, ja.
Der ja auch in der Saison, als die Bayern die Champions League zum letzten Mal gewonnen hatten, auch gerade gegen Juventus Turin ein großartiges Spiel gemacht hat und da ja auch dann entsprechend, ja, sehr früh gestört hat, das Aufbauspiel des Gegners sehr unterbunden hat und da sehr wichtig war und jetzt eben auf der anderen Seite auch mit agiert und mit dafür Garant ist, dass Juve eben in Europa jetzt auch wieder so weit vorne zu finden ist. Wenn wir nochmal auf den Gegner auf Monaco schauen, du hast ein paar von den Spielern schon angesprochen, zum Beispiel Mbappe zum Beispiel, das ist auch ein Spieler, der ja auch mit den größten Clubs in Europa in Verbindung gebracht wird. Real Madrid zum Beispiel soll ja angeblich schon über 100 Millionen Euro für den gerade mal 19-Jährigen geboten haben. Fantastische Summen natürlich für einen Mann, der aber noch ganz am Anfang seiner Entwicklung letztlich steht.
Ja, natürlich ist er halt ein unfassbar guter Spieler. Also wenn man alleine sieht, ist ja gestern eine der besten Defensiven quasi im Alleingang so beschäftigt hat, also Chiellini, Bonucci, Versailles irgendwie alleine dort vorne unterhalten hat und das für uns teilweise fast wie selbstverständlich vorkam, dann ist das schon eine sehr starke Leistung, die er bisher gezeigt hat in dieser Saison. Also ist immer noch seine erste wirkliche Profisaison. Da kommt, denke ich, auch noch einiges. Da habe ich jetzt noch eine Frage an dich. Ja. Was denkst du, wer hat mehr Potenzial, Dembélé, also von Dortmund oder Mbappé?
Das ist unheimlich schwer zu sagen. Natürlich, die ähneln sich natürlich auch von ihrem Karriereverlauf so ein bisschen. Wenn, ich würde sagen, momentan hat vielleicht Dembélé noch so ein bisschen gefühlt die Nase vorn, kann aber auch damit zusammenhängen, dass ich ihn jetzt öfter natürlich gesehen habe, weil die Bundesliga mir natürlich dann noch ein bisschen näher ist als die Ligue 1. Aber, also, es ist in dem Alter unheimlich schwer, das wirklich schon zu beurteilen. Beide haben ihre absoluten Qualitäten. Es wird dann vor allen Dingen interessant zu sehen sein, wie sich dann in den nächsten 2-3 Jahren, ich glaube, das sind ganz wichtige und entscheidende Schritte für die beiden, wie sie sich da dann weiterentwickeln können, ob Dembélé diesen Schwung, den er momentan in Dortmund hat, halten kann und wie Mbappé sich natürlich dann auch in Monaco weiter behauptet oder ob er jetzt vielleicht auch schon den Schritt macht und dann am Saisonende zum größeren Verein geht und dann da vielleicht dann eher stagniert, weil er da bei Real Madrid zum Beispiel sicherlich nicht die Freiheiten hat, die er momentan bei Monaco hat.
Ja, wobei ich glaube gar nicht, dass Mbappé diesen Sommer schon wechseln wird. Kann ich mir nicht vorstellen.
Also normal hat Monaco ja eigentlich auch gar keine Veranlassung zu verkaufen. Geldnot haben die Monegassen sicherlich nicht.
Nein, also ich denke mal auch, gut, die werden, wenn sie das so weiter durchziehen, wird Monaco dieses Jahr auch Meister in Frankreich. Sind ja aktuell Platz 1. Ich meine auch Champions League Halbfinale. Ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt irgendwie so ein kleiner Verein ist, Monaco mittlerweile. Also, die haben sich über die letzten Jahre natürlich auch was Gutes aufgebaut mit einem sehr guten Scouting-Netzwerk. Ja, und dadurch ist es eigentlich für Monaco gar nicht so unabwegig, dass sie Mbappé oder andere Leistungsträger jetzt über den Sommer hinaus halten.
Das ist eben nur die Frage, was die Spieler wollen, mit welchen Summen sie gelockt werden und mit welchen Versprechungen sie vielleicht dann auch gelockt werden. Einer, der eben auch auf dem Wunschzettel vieler Vereine steht, ist Bakayoko. Den bringt ja auch Lothar Matthäus bei den Kollegen von Sky immer wieder mit Bayern München in Verbindung. Kannst du dir das vorstellen?
Also es wird, also die Leistung von Bakayoko gestern war schwach, wenn nicht sogar sehr schwach. Für Bayern München wird er insofern keinen Sinn ergeben, weil Bakayoko ist an sich kein Spieler, der jetzt großartig kreativ ist mit dem Ball oder ein guter Passgeber ist. Er ist eher so eine Art Zerstörer, was ich jetzt so despektierlich sein soll, wie es vielleicht klingt. Er ist halt gut in Zweikämpfen, aber es macht halt wenig Sinn, jetzt für eine Mannschaft, die relativ viel Ballbesitz hat, so einen Zerstörer zu kaufen. Zumal man ja mit Arturo Vidal bei Bayern München bereits so einen Spieler hat, der gut in Zweikämpfen ist, eher diese Kriegermentalität besitzt. Insofern wird das aus Bayern sich keinen Sinn machen. Er wurde ja irgendwie mit Chelsea in Verbindung gebracht, Bakayoko, wenn ich mich richtig erinnere.
Ist ebenfalls einer der Kandidaten, der immer wieder genannt wird, wenn es um neue Vereine geht.
Ja, also Bakayoko, ich weiß auch nicht. Er ist halt ein defensiv stabiler Arbeiter, aber bei Chelsea könnte ich mir ihn ganz gut vorstellen, wobei es auch wenig Sinn machen würde, weil man ja eigentlich mit KT und Matic zwei defensive Abräumer sozusagen hat und zwei Zerstörer, wie ich es gerne nenne. Chelsea bräuchte halt, das hat man jetzt auch in den Spielen Chelsea gegen Man United gesehen, dass wenn Hazard halt kaltgestellt ist, das dann ziemlich schwer wird. Also Chelsea bräuchte halt irgendwie so einen kreativen Spieler, so Kovacic, Isco.
Ja, mal gucken, was sich da noch tut. Wird ja im Sommer auf jeden Fall wieder eine spannende Transferphase geben, wo es ja dann in ganz Europa wieder die eine oder andere Verschiebung geben wird. Wenn wir nochmal auf das Spiel von gestern zurückgucken, siehst du nach der Leistung von gestern von Monaco eine Möglichkeit, dass die das im Rückspiel in Turin noch irgendwie gedreht kriegen? Oder einen Ansatzpunkt, wo sie ansetzen müssten, um Juve nochmal gefährlich zu werden?
Ja, Chance hatte Monaco gestern, also ich glaube laut Expected Goals waren sie, glaube ich, bei 1,8 Toren statistisch gesehen und Juve nur bei 1,2 oder so. Also statistisch gesehen hätte Monaco gewinnen können. Sie haben halt ihre Chancen nach Flanken schlecht genutzt. Also wenn ich gerade an Falcao denke oder Mbappé, dass die beiden Chancen ein bisschen mehr Glück hätte man da vielleicht in Führung gehen können oder zumindest einen Ausgleich machen können. Ich tue mich da immer schwer, Monaco abzuschreiben, weil nach dem Man City-Spiel im Achtelfinale, nach dem Hinspiel, nach diesem 5-4, was ja ein unglaubliches Spiel war, hatte ich es auch schon so ein bisschen abgeschrieben, weil ich dachte dann, 5-4 jetzt in Manchester verloren, wird schwer jetzt gegen so eine Truppe noch das Unmögliche möglich zu machen. Aber es hat mich da eines Besseren belehrt. Deswegen ist es halt durchaus möglich, dass Monaco das da umbiegen kann, aber es ist halt extrem schwer gegen Juve. Also man sieht, dass sie ihr letztes Gegentor im November kassiert haben, also puh.
Ja, hast schon eine wirkliche Bank, die da hinten steht mit dieser von uns bereits angesprochenen Dreierkette da aus Basaglia, Chiellini und auch aus dem Bonucci natürlich, das ist der dritte Mann, der da hinten steht und dann Buffon noch im Tor, also das ist schon eine wirkliche Hausnummer. Aber im Grunde ja auch schon seit Jahren. Das ist ja was in Turin eine absolute Konstante ist. Wenn die das mal wegbricht, siehst du da Gefahr für Juventus Turin oder kommt da aus deiner Sicht genug nach?
Naja, gut, also man hat jetzt aus der eigenen, also aus dem Nachwuchs, sage ich jetzt mal, hat man noch Rugani, der jetzt so langsam nachstößt und jetzt schon die letzten Spielzeiten immer mal seine Einsätze bekommen hat. Natürlich aber so ein Mann wie Chiellini oder Bonucci vor allem wird man halt schwer ersetzen können 1-1. Wird man sich, denke ich mal, extra irgendwas dazu kaufen. Also Benatia hat man jetzt schon geholt, wobei der auch schon auf die 30 zugeht. Okay, das muss man eben sehen.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Robert Vogel vom Bundesliga-Special. Jeden Freitag um 12 kriegst du von mir alle Infos zum aktuellen Spieltag. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann schreibe eine kleine Rezension auf iTunes und bewerte das Bundesliga-Special mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir haben ja auch schon über die Namen Pjanic oder eben auch Dybala gesprochen. Das sind ja auch Spieler, die von Vereinen dann in Europa sicherlich dann umworben werden und Aufmerksamkeit erregen. Ist Juve natürlich, klar, wenn sie die Champions League holen, aber ist die Serie A momentan in einem Zustand, wo du sagst, da können diese Spieler dann auch Verlockungen aus Spanien, aus England widerstehen?
Also Spieler von Juve definitiv, weil Juve ist die letzten Jahre sehr dominant geworden, natürlich auch in der eigenen Liga, ist aber mittlerweile auch, gerade mit dem Champions League-Finale 2015 gegen Barca, mittlerweile auch wieder in Europa sehr gut vertreten. Jetzt rückt der SSC Neapel so ein bisschen nach. Bei der Roma muss man auch gucken. Was die jetzt mit dem neuen Sportdirektor machen, da wird, denke ich, auch einiges kommen. Insofern ist generell dieser ganz italienische Fußball schon im Kommen. Also man hat viele gute Mannschaften, wie gerade angesprochen, SSC Neapel, da hat man so Atalanta Bergamo, die dieses Jahr auch ziemlich für Furore sorgen, bei den Römerclubs und AC Milan ist auch dieses Jahr wieder gut dabei, sage ich jetzt mal. Und wenn die ganze Truppe, vor allen Dingen AC Milan, jetzt so über die nächsten 2-3 Jahre zusammenbleibt, dann ist auch einiges am Wachsen, denke ich mal.
Milan und Inter ja auch jetzt mit den chinesischen oder den südostasiatischen Investoren natürlich auch was man auf der Rechnung haben muss. Da kann sicherlich auch noch einiges passieren, auch wenn es bei Inter aus eigener Sicht, muss ich sagen, leider ein bisschen schwach momentan wieder läuft. Dieses Zwischenhoch, was sie hatten, das lässt ja gerade wieder so ein bisschen nach. Aber wir bleiben mal bei Juventus und bleiben bei der europäischen Spitze, zu der sich natürlich Milan und Inter derzeit nicht zählen dürfen, aber Juve, die können jetzt natürlich dann weit gehen. Was möglicherweise treffen sie ja, wenn wir jetzt die Ergebnisse einfach mal von diesem Halbfinale zugrunde legen, auf Real Madrid. Gehen wir einfach mal davon aus, beide treffen im Finale aufeinander. Worauf kann man sich freuen bei diesem Spiel, Juve gegen Real?
Ja, es wird spannend zu sehen sein, was sich Real überlegt oder was sich Real eben auch nicht überlegt gegen diese gute Defensive von Juve. Ich gehe mal davon aus, dass sich sie dann nichts überlegen wird, sondern einfach wie bisher immer so seinen Stiefel runterspielen wird und einfach sagen wird, hier Jungs, groß, Modric, macht da was, bringt die Ball einfach nach vorne zu Ronaldo und dann läuft das schon irgendwie. Zidane ist ja jetzt nicht groß der Taktiker oder dafür bekannt, dass er irgendwelche taktischen Kniffe seiner Mannschaft einbläut, sage ich jetzt mal.
Hat er ja auch ob der individuellen Klasse seiner Mannschaft gar nicht unbedingt nötig. Das, du sagtest, es ist ja schon Ball nach vorne zu Ronaldo und der macht das dann schon 103 Mal insgesamt in der Champions League, über 50 Mal bereits in K.O.-Spielen in der Königsklasse getroffen. Das sind ja Zahlen, die absolut ihresgleichen suchen und die suchen nicht nur ihresgleichen, die sind einfach einzigartig. Und auch wie Ronaldo gegen Bayern mit 5 Treffern in 2 Spielen aufgetrumpft hat oder dann eben auch im Halbfinale jetzt, das ist schon wirklich bemerkenswert, gegen Atletico dann eben auch 3-mal wieder getroffen. Wie kann man den denn eigentlich stoppen? Wie müsste Juve da letztlich zu Werke gehen?
Ja, gar nicht. Also es wird halt, Ronaldo ist halt extrem schwer irgendwie zu verteidigen, weil also gerade in den beiden Spielen gegen Bayern war für mich, abgesehen von diesen Toren, eigentlich ziemlich schwach. Also er hat kaum was zum Spiel beigetragen und also weder defensiv noch offensiv. Aber macht dann eben teilweise glücklich, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, ja. Aber macht dann eben auch die Tore und das zeichnet eben so diese großen Spiele aus, dass sie eben diesen entscheidenden Momenten dabei sind, ja. Aber wenn es eben irgendeine Defensive packen kann, ihn kaltzustellen, dann ist es, denke ich mal, oder zumindest in den Ansätzen kaltzustellen, dann ist es für mich Juventus.
Auf jeden Fall würde Juventus ja nicht solche Fehler machen, wie zum Beispiel beim zweiten Tor von Ronaldo im Spiel gegen Atletico, wo er dann ja wirklich sträflich alleine steht. Er hat ja um sich rum 5 Meter Platz, kann den Ball ganz locker annehmen und dann eben auch versenken. Ich glaube, das würde auch tatsächlich mit Bonucci und Basaglia nicht zu machen sein.
Ja gut, aber das hätte man wahrscheinlich vorher auch von Atletico gedacht, die ja eigentlich seit Jahren schon für diesen defensiv gut organisierten Fußball stehen. Ja, entscheiden halt immer Kleinigkeiten, gerade auf diesem Niveau. Champions League, da reicht halt manchmal eine kurze Phase der Unaufmerksamkeit und dann ist halt passiert gerade bei Ronaldo, der wirklich seit überlegt, der Mann ist 32 Jahre, also da hören die meisten schon auf, so regelmäßig zu spielen und sind eher nur so Joker noch von der Bank. Der macht halt immer weiter und schießt halt immer weiter die Tore. Das ist schon unglaublich, der Mann.
Aber fandst du die Atletico-Defensivleistung in dieser Champions League-Saison, wenn du sie vergleichst mit Juventus, so stark? Ich glaube, da war, also ich, aus meiner Sicht waren da zumindest immer mal wieder mehrere Wackler drin, die sich Juve zum Beispiel nie geleistet hat.
Ja, das stimmt, das bringt es eigentlich auf den Punkt. Also Atletico war in diesem Jahr nie so wirklich konstant wie in den Jahren zuvor. Allerdings muss man natürlich auch sagen, zweimal hintereinander irgendwie so, oder zweimal binnen kürzester Zeit ins Champions League Finale kommt, dort zweimal relativ brutal von Real besiegt wird, ist halt schon schwer, sich davon zu erholen, sage ich jetzt mal. Ja.
Klar, das ist auf jeden Fall schon etwas, was man wegstecken muss. Aber wenn man jetzt mal auf die Tabelle in der Primera Division schaut, dann sieht man ja auch Atletico. Ja, die liegen 10 Punkte hinter Real, haben mit dem Meisterschaftsausgang auch in dieser Saison wieder nichts zu tun. Also diese Lücke zwischen den beiden Mannschaften, das ist einfach, sind einfach zwei Welten, auch wenn natürlich 10 Punkte jetzt vielleicht manchmal etwas deutlicher klingen, als es wirklich ist. Aber es ist schon ein großer Unterschied zwischen beiden Teams.
Ja, also ich sag mal so, ein gut aufgetunter VW GTI ist halt nicht so gut wie ein Ferrari oder so, wird es halt auch nicht so sein. So, ist der, also es, Simeone hat halt so das Beste aus dieser Mannschaft rausgeholt über die letzten Jahre. Aber ich glaube, aktuell ist es halt so, dass einige Spieler, gerade so Griezmann, auch Koke, Saúl, vielleicht auch Carrasco, die müssten halt jetzt die nächsten Jahre irgendwie weiterziehen, weil Simeone wird jetzt auch den Verein demnächst dann verlassen, denke ich mal. 2018, glaube ich, ist ja soweit, dass sein Vertrag ausläuft. Dann wird man sich irgendwie neu orientieren müssen. Was schade ist, weil sie haben gerade 2013, 14, als sie noch die Liga gewonnen haben und auch ins Champions League-Finale gekommen sind, Unglaubliches geleistet. Aber die Zeit ist halt jetzt leider Gottes einfach vorbei, wurde halt nicht belohnt mit dem Champions League-Titel. Mhm.
Griezmann, wo du ihn ansprichst, 16 Tore, 7 Assists in der Liga hat er geschafft, aber auf europäischem Level fand ich ihn in den Spielen und in den Einsätzen, wo ich ihn gesehen habe, nicht so stark wie in der letzten Saison. Also hat bei dem, vielleicht siehst du es ähnlich, dieser verlorene EM-Titel mit Frankreich irgendwie so einen kleinen Knack hinterlassen?
Ja, also das kann, denke ich mal, auch ein Mitgrund sein, weil darf ich vergessen, er hat dann auch noch quasi ein paar Wochen vorher oder einen Monat vorher hat er noch das Champions League Finale noch mit verloren gehabt. Und Griezmann ist ja immer noch ein relativ junger Spieler. Ja, es ist halt dann brutal schwer, sich selber dafür nochmal zu motivieren und sich selber aufzuraffen, immer weiter dann zu machen. Es ist ja nicht jeder irgendwie Oli Kahn oder so.
Du sagst es, er müsste vielleicht weiterziehen. Bei welchem Club würdest du ihn denn sehen? Was würdest du ihm denn raten, wo er hingehen sollte? Auch ja einer, der bei Bayern zumindest mal, aber wer ist da nicht im Gespräch?
Das stimmt. Gut, bei Bayern wird halt gar keinen Sinn machen, weil man hat Lewandowski vor dem Sturm. Und irgendwie da noch einen Griezmann daneben zu stellen, der dann, keine Ahnung, nicht mal die Hälfte der Spiele machen würde, oder Lewandowski, der eben nicht mal die Hälfte der Spiele machen würde, je nachdem, macht halt für ihn null Sinn. Ist auch für Bayern, glaube ich, sehr schwer zu stemmen, dieser Transfer, weil Griezmann wird nicht unter 90 Millionen zu haben sein. Insofern wird da, denke ich mal, nach England gehen. Also Man United soll ja immer an ihm dran sein seit geraumer Zeit. Deswegen wird das, denke ich mal, so sein, dass er zum Menü gehen wird.
Das ist wahrscheinlich die eher richtige Adresse, zumal da ja auch mit Zlatan Ibrahimovic ein Stürmer momentan ja dann erstmal ausfällt. Da ist ja auch noch die Frage, ob der länger bleibt bei diesem Club. Das werden wir natürlich auch weiter verfolgen hier auf meinsportradio.de. Aber wir bleiben nochmal bei der Champions League und bei Atletico. Du hattest ja auch über Diego Simeone schon gesagt. Der hört dann wohl 2018 auf, wird ja auch immer wieder mit verschiedenen Clubs und auch mit der argentinischen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Was wäre denn aus deiner Sicht der nächste Schritt von Simeone? Inter Mailand hätte ihn ja gerne.
Ja, also ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass es Inter Mailand geht. Er würde, denke ich, auch ganz gerne aufgrund seiner Vergangenheit auch zu Inter gehen. Würde, denke ich, für beide Seiten Sinn machen. Aber jetzt argentinischer Nationaltrainer werden sollte, schwierig. Also ich kann mir halt schlecht vorstellen, dass eine Mannschaft mit so einer oder mit Kader mit so einer brutalen Offensive aus Messi, Di Maria, Higuain, Dybala, wer dann schon alles von mit rumrennt, sich so auf die Defensive konzentriert. Also ich kann es mir echt kaum vorstellen, dass er zur argentinischen Nationalmannschaft geht.
Aber es ist eigentlich auch schwer vorstellbar, dass die argentinische Mannschaft, ob der Namen, die du eben genannt hast, eigentlich so mies gerade dasteht in der WM-Qualifikation. Da läuft man ja immer noch Gefahr, zumindest nicht direkt für die nächste Weltmeisterschaft qualifiziert zu sein, sondern eben den Umweg über die Playoffs gegen ein ozeanisches Team gehen zu müssen. Das ist ja eigentlich auch nicht das, was man sich in Argentinien erwartet und wo es ja auch viel Kritik hagelt.
Ja, also der Wunschkandidat des argentinischen Verbands ist ja, wenn man so den ganzen Gerüchten Glauben schenken darf, Jorge Sampaoli, der jetzt bei Sevilla aktuell dabei ist. Er kann sich das, glaube ich, auch ganz gut vorstellen. Das wäre halt so diese Königslösung, diese Optimallösung, sage ich jetzt mal. Das wäre halt so die argentinische Nationalmannschaft, die bräuchte eben einen Trainer, der der ganzen Mannschaft so ein taktisches Konzept an der Hand gibt, aber was natürlich als Nationaltrainer relativ schwierig ist, weil du eben nur über einen relativ kurzen Zeitraum mit den Jungs irgendwie trainieren kannst.
Das bisherige Konzept basiert ja eigentlich darauf, gib den Ball zu Messi und der macht dann schon irgendwas damit. Aber das hat ja zuletzt dann auch nicht geklappt, weil eben Messi auch gesperrt war, zum Beispiel bei der Niederlage in der Höhe von La Paz in Bolivien, die ja dann vor allen Dingen da auch wieder Steine ins Rollen gebracht hat in Argentinien. Jorge Sampaoli hast du angesprochen, der ist ja auch Copa America-Sieger 2015 mit Chile geworden, hat da die Mannschaft nach vorne geführt. Momentan in Sevilla aktiv, du hast es auch gesagt, da ist er auch ein bisschen... Ja, ein bisschen verschenkt vielleicht im Niemandsland der spanischen Liga sozusagen?
Ach, naja, würde ich jetzt gar nicht sagen. Also Sevilla ist halt insofern spannend gewesen für ihn, wenn man eben mit Monchi einen sehr coolen Sportdirektor hatte, der auch sehr gutes Scouting-Netzwerk verfügte, der jetzt zu Roma geht. Ja, an sich, ja, was heißt verschenkt? Ich glaube, es ist schwer, das so zu betiteln. Ich meine, so durch seinen Underdog-Fußball, den er gerne spielen wird, oder zumindest wie er sich gerne selber sieht, dass er eben so diese Großen gerne aufmischt, ähnlich wie Simeone, kann er, denke ich mal, so seinen Stil ganz gut umsetzen, ja, mit so relativ viel verschiedenen Formationen, ja, und auch relativ viel Ballbesitz, ja, und auch teilweise ziemlich riskanten Pressing-Aktionen und sowas, also verschenkt würde ich es nicht unbedingt sagen.
Niemandsland der Tabelle war auch ein bisschen gemein ausgedrückt, aber natürlich deutlich hinter den großen beiden und auch hinter Atletico momentan auf Rang 4 der FC Sevilla mit gerade mal 5 Punkten Vorsprung vor Villarreal auf dem 5. Platz. Das als kleiner Exkurs. Ja, jetzt nochmal zum möglichen Finale zwischen Juve und Real vorausgeblickt. Wie glaubst du denn, wird das dann am Ende ausgehen, auch wenn es noch nicht... wirklich vollständig feststeht, dass es dazu kommt?
Naja, was ich mir ganz gut vorstellen kann, ist, dass Juve den Laden ganz in einem sehr großen Zeitraum dicht hält und dann irgendwie, keine Ahnung, Ramos in der 8. Minute so Nachspielzeit oder so oder Ronaldo aus 40 Metern halt schießt und dann halt irgendwie reingeht. Das kann ich mir ganz gut vorstellen bei Real. Also ich hoffe eigentlich, dass Juve gewinnt. Insofern, weil Juve für mich zum einen das bessere System hat und auch mannschaftlich auch geschlossener agiert als Real und weil halt Juve auch Buffon hat. Also was ich halt ganz cool fände, wenn Juve das Ding dann irgendwie in Cardiff gewinnt und dann Buffon aus seinem Champions League Pot 8. Rotwein trinkt oder so.
Er würde sie locker wegstecken, da bin ich mir absolut sicher.
Ja, logisch. Dann seine Karriere beendet, also was Schöneres wird es eigentlich, glaube ich, gar nicht geben.
Glaubst du, er würde sie dann tatsächlich beenden, jetzt dann schon am Saisonende, weil ein großes Ziel von ihm ja auch noch die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr ist. Da ist ja noch ein Rekord von Dino Sof zu brechen.
Stimmt, ja. Gut, dann spielt Buffon halt nur noch Nationalmannschaft. Ich glaube, das halt genau andersrum. Also einige hören ja dann immer in der Nationalmannschaft auf, Buffon macht es halt andersrum. Würde mich bei den Typen auch nicht verwundern, glaube ich.
Das würde mich in Italien auch nicht verwundern, gerade bei ihm vor allen Dingen. Da würde man bestimmt eine entsprechende Ausnahme machen. Und bei Buffon kann man auch davon ausgehen, dass selbst, glaube ich, wenn er nicht im Verein spielt, er trotzdem topfit wäre.
Ja, also wir hatten mit 39 Jahren halt immer noch, sich dann das vorzustellen und dadurch in den Strafraum zu springen. Also das ist unglaublich.
Ein anderer hört ja jetzt auf in Italien, das vielleicht als kleiner Exkurs noch, Francesco Totti, der wird ja am Ende der Saison dann tatsächlich die Fußballschuhe an Nagel hängen und dann ins Management bei der Roma oder zumindest in die sportliche Verantwortung damit reingehen. Hältst du das wirklich für möglich, dass er tatsächlich aufhört? Es kommt einem so unmöglich vor.
Also ich war, die Meldung kam ja erst vor ein paar Tagen raus, ne?
Ja.
Also ich war ein bisschen geschockt, weil ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, weil ich dachte, dass Totti noch ein Jahr dranhängt irgendwie und dass er wirklich jetzt im Sommer aufhört. Und natürlich ziemlich schade, ne?
Ja. Finde ich nämlich auch, weil er hat ja in dieser Saison auch nochmal wieder starke Leistungen gebracht, ist seit Jahren ja die komplette Konstante bei der Roma und man lässt ja in Rom auch sowieso gar keine Kritik an ihm zu, selbst wenn er mal schlechter spielen würde. Non si discute si ama, so heißt der Spruch.
Gut, ich bin jetzt nicht so dem Italienischen sehr mächtig.
Über
so.
Totti diskutiert man nicht, man liebt ihn einfach.
Ach, guck an. Ja, kann ich eigentlich nur zustimmen.
Ja, aber jetzt dann in sportlicher Verantwortung, was glaubst du, was wird er für eine Rolle da übernehmen können im Club? Er gilt ja nicht als die hellste Kerze auf der Torte.
Okay. Gut, also ich habe ja irgendwie so gelesen, dass er irgendwie Sportdirektor wird und dann denke ich mal, wird also den neuen Sportdirektor, den neuen starken Mann so im Sportmanagement Monchi, den man eben aus Sevilla geholt hat, denke ich, halt so ein bisschen zur Seite stehen, auch als Persönlichkeit.
Also Monchi eher fürs Geschäftliche, für die richtige Abwicklung und Totti dann so als, ja, wie du sagst, für die Öffentlichkeit. Genau, als Maskottchen. Das ist vielleicht auch genau gemein.
So in etwa, ja.
So der Lukas Podolski des AS Rom.
Puh, also auch gemein. Lukas Podolski ist ja unrecht. Nein.
Ja, oder man hebt Lukas Podolski sportlich noch ein bisschen höher.
Das
ist auch auf jeden Fall ein anderes Thema. Auf jeden Fall schade, dass Francesco Totti seine fußballerische Karriere an den Nagel hängen wird. Aber schön, dass es ja viel zu reden gibt über europäischen Fußball, über die Champions League, über das anstehende Finale. Aber erstmal müssen noch die Rückspiele gespielt werden. Ich glaube ja, dass Monaco dann in Turin zwar noch ein Tor schießt, aber am Ende mit 2-1 verlieren wird.
Ja, also kann halt gut möglich sein. Ich finde es halt ganz cool, wenn Monaco noch irgendwie, oder wenn sich Monaco würdig von dieser Bühne Champions League Halbfinale verabschieden würde und sie nicht total in dieser übelsten Versenkung stecken blieben, wie es Malaga vor ein paar Jahren ergangen ist, sondern einfach auch dann nächstes Jahr weitermacht.
Da gehe ich auch von aus. Und wie glaubst du, wird Atletico im Rückspiel sich gegen Real präsentieren?
Ja, es kann eigentlich fast noch besser werden. Also Real war in absoluter Gala-Form. Also ich habe selten so eine Mannschaft gesehen, die wirklich so dominant gespielt hat, noch so von Einzelspielern getragen wurde. Aber muss dazu sagen, dass Atleticos Defensivsystem nicht so griffig war wie sonst. Man hat mit Juan Fran den damaligen Rechtsverteidiger nicht dabei gehabt, was natürlich auch nochmal eine ziemliche Schwächung war. Auch offensiv kaum Gefahr ausgestrahlt. Also keine Ahnung, die eine Szene als Navas zupacken musste gegen Gamero.
Gamero.
Genau. Das war so die einzige Szene so in der ersten Halbzeit, aber ansonsten kam von Atletico halt gar nichts.
Ah. Also zu wenig. Da muss dann ordentlich nachgelegt werden, dann im Rückspiel, um überhaupt noch was zu schaffen, aber angesichts der Klasse, die eben Real an den Tag legt, angesichts von Cristiano Ronaldo und seinen Mannschaftskollegen, wird das unheimlich schwer. Wir sind gespannt drauf, werden das Ganze weiter verfolgen. Ihr könnt es hier auf meinsportradio.de natürlich dann auch hören, was wir zu den Rückspielen dann noch zu sagen haben. Und ihr könnt es nachlesen, ihr könnt euch über internationalen Fußball bilden bei den Kollegen von Cavanis Friseur, dem Blog im Internet. Stefan, sag doch nochmal, Sascha, sag doch mal kurz eure genaue Adresse und was ihr vielleicht auch in den nächsten Wochen plant.
Ja, also, wie gesagt, cavanisfriseur.de ist unsere Seite. Wir beschäftigen uns überwiegend so mit italienischem Fußball natürlich, auch mit englischem Fußball, Fußball aus Spanien und so weiter. Geplant ist jetzt demnächst erstmal nichts. Was bei uns immer ganz gut läuft, ist so unsere Rubrik Mein Jahr mit. Da haben wir einige Autoren, die sich auch unter anderem mich, die sich so mit ihrem Lieblingsverein beschäftigen, die jetzt nicht so diese sehr große Medienpräsenz haben, sondern eher so mit kleineren Vereinen. Also Marco hat jetzt vor kurzem einen Text über Exeter City nochmal verfasst gehabt, der also auch sehr spannend ist. Und da verfolgen wir eben die Clubs über die ganze Saison und schreiben dann immer in unregelmäßigen Abständen Texte, wie die aktuelle Saison bei dem Verein so läuft.
Also spannende Sache, unbedingt reingucken, wirklich gut zu lesen, macht Spaß und man lernt eine ganze Menge über internationalen Fußball, der ja doch in den Mainstream-Medien sehr unter Verschluss gehalten wird, beziehungsweise eben nicht so in den Fokus gerückt wird, wie zum Beispiel bei Cavanis Friseur. Ich sage vielen Dank, Sascha, und wir hören uns bestimmt mal wieder hier im Programm von meinsportradio.de und wir lesen uns sicherlich auf cavanisfriseur.de.
Ja, danke schön für die Einleitung, bis zum nächsten Mal.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de.
Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.